gehen. Ich habe das Zeichen gekriegt, dass die Kamera so weit ist. Heute nehmen wir das Ganze auf Video auf für unsere Freunde aus Berlin, die gemeint haben, sie hätten das gerne als Video auf dem FTP-Server. Deswegen auch dieser Aufwand hier mit Mikro, damit wir einen vernünftigen Ton haben.
Ich verstehe das Schwäbische sowieso nicht.
Das macht ja nichts, ich kann es dann probieren.
Also ich habe nicht gesagt, dass wir den Vortrag auf Deutsch halten müssen, also können wir dann auf Schwäbisch halten, oder? am Anfang so diese übliche Einführungsfolie, wer der CCC ist, wer wir sind. Der Vortrag kommt natürlich dann auch wieder online. Das Material, soweit wir es haben, möchte ich auch unter dieser URL dann ins Netz stellen. Und auch auf unserer Homepage dann im Archiv verlinken. Wir haben aber nicht für alles Folien. Dafür können wir dann ein Video vom heutigen Vortrag verlinken. Gut. Kurze Inhaltsübersicht, so in etwa. Wir sind ja der Chaos Computer Club, das Ganze ist recht chaotisch. Wir haben uns nicht wirklich eng koordiniert für den Vortrag. Immerhin haben wir uns etwas koordiniert. Also, jeder erzählt so ungefähr über das, was er bei dem Projekt gemacht hat, und dann wird das ohne übermäßig große Überschneidungen hoffentlich klappen. Volker hat gemeint, er will dann anfangen, er wird über warum das Ganze ein bisschen was erzählen und auch über den Kernel und warum das Ganze dann so kompliziert ist. Gut, dann.
Also zunächst mal willkommen, und ich werde mich bemühen, also ich spreche eigentlich Deutsch problemlos, kann ich zumindest verstehen, und ich werde versuchen, dass unsere Berliner Freunde, ein Gruß nach Berlin, dass die wenigstens in etwa mitkriegen, von was wir hier überhaupt reden. Da werde ich mich also versuchen, der deutschen Sprache so weit anzunähern, dass es an die Verständlichkeitsgrenze stößt. Von der falschen Seite her leider noch. Zunächst mal etwas über dieses Projekt, wie wir dazugekommen sind. Es ging eigentlich damals um ein kommerzielles Projekt, und wir wollten das auf Linux basiert, und wir wollten Linux auf IBM Midrange haben und sind dann eben zur IBM gegangen, haben gesagt, ja, wir können euch, wir würden das Projekt auch gerne auf eurer Hardware portiert haben, und dazu, das würden wir natürlich jetzt am liebsten gerne auf Linux machen, das seid ihr so die absolute Linux-Company. Erfreulicherweise müsste das ja gar kein Problem sein, wir stellen uns vor, so eine Midrange-Kiste in Größenordnung P-Series, P630 bis P650, so in dem Bereich, also 2 bis 8 CPU-Maschinen, und dann war ich sehr erstaunt, als ich von der IBM gehört habe, dass das mit dem Linux auf diesen Midrange-Kisten noch nicht so toll ist, ob wir es nicht auch auf AEX machen können. Ich war deshalb etwas erstaunt, weil das Ganze nämlich Ende letzten Jahres war, und Ende letzten Jahres lief gerade schon die große Werbekampagne mit IBM ist die Linux-Company. Und man weiß ja auch, auf nicht nur in der Werbung, sondern auch, es gibt ja dieses skurrile Projekt von Linux auf Z-Series, also auf den Mainframe-Rechnern von IBM, sicher keine kleine Leistung, da ein Linux drauf zu kriegen. Und dass das funktioniert, weiß ich, weil ich halt ein paar Leute kenne, die das so machen. Aber das ausgerechnet im Midrange-Bereich, wo ich eigentlich gar kein Problem sah, dass es da so dürftig aussehen soll, hat mich etwas verwundert. Dann ging es weiter. Habe ich gesagt, okay, aber ein bisschen Linux habt ihr ja, immerhin kann man es auf eurer Webseite kaufen. Und dann haben sie halt so rumgedruckst und so, und ja, ich sollte mich doch an SUSE wenden, die würden mir dann was zum Download geben. Dann habe ich mich an SUSE gewandt, und die würden mir auch was zum Download geben, gegen einen geringfügigen Betrag von in etwa 3000 Euro. Für eine 1-CPU-Version SMP wär nicht. Und ja, dann habe ich mir halt überlegt, dass es vielleicht keine so tolle Sache ist, sondern kann man das nicht einfach selber machen. Es gibt ja eine Debian und PowerPC 64 und PowerPC 32-bitig ist es nicht so arg different. kann man das nicht einfach selber machen, und dann hat eine Debian noch so eine Kiste gekriegt. Und so sind wir zu diesem Projekt gekommen, einfach so chaosmäßig, um dann mal kurz eine Linux-Software auf so eine Kiste laufen zu lassen, quasi. Nun gut, wir haben es versucht, die IBM Wasserfreundlich hat uns eine P630 zur Verfügung gestellt und wir hatten da so eine gute Woche Zeit. Das reicht ja auch für ein Bordticket. Und natürlich, wenn man ihn nicht sehr sauber macht und wenn er dann nicht, noch nicht veröffentlichungsreif ist, mit Sicherheit. Also ein Bad Patch tut es das. Und das haben wir auch so in etwa gemacht, so eher so Richtung Bad Patch, würde ich sagen. Wie sind wir da vorgegangen? Nun, die Architektur dieser PowerPC64-CPUs, die ist sehr interessant. Und zwar lässt dies zu, dass man die 32-Bit-Binaries native ausführt und dabei auch keinen Performance-Nachteil kassiert. Es ist sogar so, dass viele Leute, die sich mit dem Zeug beschäftigen, empfehlen, nicht ohne Grund, wie wir gemessen haben, 32-Bit-Binaries auch zu lassen, außer man braucht bei den Applikationen dann wirklich mal mehr als 4 Gig linearen Speicher, auch dann, wenn man einen 64-Bit-COM hat. Also es ist oft das ist eine Besonderheit dieser PowerPC-Architektur, dass eine PPC64 hundertprozentig kompatibel zu einer PPC32 ist und quasi noch so ein paar zusätzliche Dinge und ein paar größere Busbreiten unterstützt. So kann man sich das in etwa vorstellen. Und das hat natürlich diese gute Woche, die paar nächtlichen Hacks, also diese Zeit, die noch etwas knapp bemessen ist, für sowas sonst überhaupt erst möglich gemacht. Das wäre natürlich nicht die ganze Debian jetzt 64-Bit breit gemacht auf PowerPC, sondern wir haben uns darauf beschränkt, das Zeug eben via Bad Patch zum Laufen zu kriegen. Und das ging eigentlich relativ brauchbar gut. Einziger Haken, inzwischen weiß ich ein bisschen, warum so die Leute mit ihrem PPC 64-Zeug wohl Probleme mit dem SMP hatten damals noch. Inzwischen habe ich es nicht mehr ausprobiert, vielleicht haben sie es jetzt hingekriegt. Auf der SUSE-Homepage wird das Zeug immer noch mit einer CPU unterstützt, im Vertretungsteuer verkauft, sonst wäre es 7 zum Beispiel. Keine Ahnung, wir haben es auf jeden Fall hingekriegt und zwar auch gar nicht so schwierig. Ehrlich gesagt, so viel war gar nicht zu tun. Das Problem liegt in den unterschiedlichen SMP-Architekturen. Ich habe da so ein bisschen was mitgebracht. Also das, was man herkömmlich so an SMP-Architektur hat, ich habe hier mal ein Bildchen von der Italien 2-Plattform, eine moderne Plattform, aber trotzdem in dem Sinne herkömmlich, das ist sogenannte UMA-Architektur, Unified Memory Architecture. Moment, Zoom. Blub. Das sieht dann in etwa so aus: Das ist jetzt ein Beispiel mit einer Kiste mit zwei CPUs und da hängen zwei CPUs an einem Bus und dann gibt es eben ein I/O-Subsystem oder direkt irgendeinen Memory Controller und dann greift man auf den Speicher drauf und beide CPUs können eben auf den gesamten Speicher zugreifen. Und das Problem an den Kisten von der IBM ist, dass die Architektur so, wie das eben klassisch bei sehr vielen PCs ist, oder wie das jetzt hier auch bei den Titanium 2 ist, das hatte ich gerade rumliegen, das Bildchen, dass es so eben nicht ist. Es gibt noch zwei weitere Architekturen für SMP-Systeme, die Leute, die hier für der Uni vielleicht ein bisschen Sand machen, keine Ahnung, welche anwesend sind, vielleicht der Frank mal mindestens, die wissen es, das Zeug skaliert nicht. Es skaliert nicht, weil, wenn ich hier wirklich mal 32 CPUs haben möchte, dann hängen eben 32 CPUs an einem Bus und dieser Bus muss dann verdammt viel Bandbreite haben, um wirklich den Speicherzugriff noch möglich zu machen und das ist nicht möglich. Solche Busbandbreiten sind derzeit nicht realisierbar und deshalb sagt man, diese UMA oder Unified Modeling Architecture, die skaliert nicht. Und es gibt zwei weitere Architekturen, die dann wenigstens ein bisschen besser skalieren für mehr CPUs und auch schon diese 2-CPU-Kiste. Ich kann die mal zeigen, so sieht so ein Dingens aus. Loop. War nicht hier irgendwo in der Gegend da noch ein Bildchen? Ja. Nicht wirklich, ich dachte schon. Offensichtlich finde ich es jetzt nicht. Zu blöde. Naja, ist auch wurscht. Ah, doch, sowas. Also, obwohl das so ganz kleine Kistchen sind, 2 CPU-Kisten halt. Von der IBM in etwa so sieht, was, so sieht sowas aus, so sieht es in der 630 aus, also diese handlichen schönen kleinen schwarzen Plätze. In etwa so groß wie auch so ein PC-Server, von außen sieht man da keinen Unterschied. Diese Kisten sind von der Architektur her in etwa so gestaltet. Das ist jetzt eben der Unterschied. Sekunde. Hallo. hier sieht man es ein bisschen. Also das, was hier so orange gezeichnet ist, das ist so eine CPU und das hier ebenfalls und das hier ist der Speicher und das Speicher-IO-System. Und da sieht man eben, jede CPU bringt ihren privaten Speicher mit und das ist eben eine der beiden Architekturen, wie man SMP auf sehr viele CPUs skalierend hinkriegt. Das hier ist jetzt sogenannte NoMa-Architektur, man sagt No Remote Memory Access, also es gibt keinen entfernten Speicher. Und das ist so ein Derivat, könnte man sagen, von der sogenannten NUMA-Architektur. Das ist dann eine Möglichkeit, wie eben immer so ein paar CPUs, also zum Beispiel immer zwei oder immer vier CPUs, benutzen zusammen ein Stückchen Arbeitsspeicher. Und die nächsten vier CPUs benutzen wieder zusammen ein Stückchen Arbeitsspeicher. Das ist nämlich alles nicht so toll wie eine UMA-Architektur, weil das nämlich beim Scheduling von Prozessen noch gewisse Einschränkungen dann mit sich bringt. Also wenn ich mich dann mal mit einem Prozess für eine CPU entschieden habe, oder besser gesagt für einen Arbeitsspeicherbereich, dann sollte ich natürlich auf dieser CPU mit diesem Prozess bleiben und ich kann jetzt nicht wie in der UMA-Architektur, wenn ich ein paar Prozesse drauf am Laufen habe und ich habe jetzt eben ein paar, die möchte ich schedulen davon, also ein paar sind eben running und nicht sleep, dann ist es eben nicht ohne weiteres möglich, dass ich mir meine CPU frei raussuche, auf die ich jetzt diesen Prozess schedule, sondern ich schedule eben primär auf die CPUs, wo der Speicher, in deren Speicher eben dieser Prozess rumliegt und nur sekundär wirklich auf andere CPUs, weil das geht zwar stellenweise, es gibt dann den sogenannten eben Remote Memory Access, den RMA, aber es ist nun mal so, dass es nicht so besonders toll ist, weil meistens sind dort die Busbandbreiten wesentlich langsamer, kriegt halt so eine Penalty dann in Sachen I.O. Sachen Memory IO und deshalb macht man es nicht. Oder jetzt hier wie in solchen Systemen, die heißen nicht umsonst No RMA, also Norma, heißt aber eigentlich No RMA, sondern da macht man es halt vielleicht eher gar nicht. Da gibt es kein RMA. Und ich schätze mal, die Linux-Entwicklung eben im Bereich skalierende SMP-Systeme, die keine UMA-Systeme sind, die ist sehr neu. Übrigens, man darf nicht nur schimpfen, durchaus einen ganz großen Teil von Leuten von der IBM mitgetragen, aber die ist halt sehr neu und entsprechend war das Zeug halt noch nicht so richtig fertig scheint. Oder sie haben aus irgendeinen sonstigen Gründen keine Lust gehabt. Unsere Aufgabe bestand also so im Groben aus drei Dingen. Zum ersten brauchten wir eben entsprechende Cross-Compiler-Werkzeuge, weil wenn man das Zeug so von Linux PPC 64 aufsaugt und versucht einzusetzen, wird man feststellen, dass es halt nicht so toll tut, sondern dass man dann halt zunächst mal mit Basteln anfangen kann. Also der erste Teil war eben überhaupt mal Entwicklungswerkzeuge zu kriegen, um so einen Linux-Kern zusammenzubacken, dann für eine PPC64-Architektur. Der erste Teil, das ist das, was eben Uli Dange so gemacht hat. Und der zweite Teil war dann eben, die Linux-Sourcen mal mit dem vorgegebenen Zeug so zu patchen, dass sie fast kompilieren. Also wenigstens so mit nur noch sehr, sehr wenig Fehler und dann eben hinzugehen und das Zeug noch so zu patchen, dass es auch wirklich durchkompiliert und der Kern dann nicht nur abstürzt. Das war meine Aufgabe und dann kam eben die Arbeit, gut, jetzt habe ich ein Kernchen und ich habe eine Debian PPC 32. Das ist auch schon mal ganz nett und jetzt muss ich halt irgendwie gucken, dass ich diesen Kern nehme und das Debian PPC 32 Zeug und das irgendwie auf die P-Series draufwurschte, sodass dann auch wirklich ein funktionierendes Debian-System drauf ist, bei dem auch alles so wie gewohnt seinen Gang geht. Und das ist das eben, was Xavi dann eben gemacht hat. Okay, ja, ich werde mich an dieser Stelle jetzt mal ausklinken und weitergeben an Uli. Der wird euch jetzt ein bisschen was erzählen über das Thema, wo kriege ich mein Zeug zum Cross-Compilen her und wie backe ich mir das zusammen. Vielen Dank.
Ja, hallo erstmal. Ja, okay. Ich glaube, die wenigsten kennen mich. Ich stelle mich mal nur kurz vor. Ich bin der Ulrich Dangel. Ich habe ja Volkwirkheit nicht dabei erwähnt. Und ich habe jetzt noch mein Abitur fertig und kann ja an dem Projekt auch noch ein bisschen mitbaschen. Versteht man schon? Ja, also ich beschäftige mich hier ein bisschen mit dem Cross-Compiler oder Cross-Compiling allgemein. Also, was ist überhaupt Cross-Compiling? Und wahrscheinlich jeder wisst, aber ich kann es trotzdem mal reinpacken. Dann Überblick über das Cross-Compiler. Die Vorgehensweise, wie wir bei dem Projekt vorgegangen sind, und dann noch die benutzten Programme und noch ein paar Links dazu, falls jemand doch im Raum mal machen will. Also, warum Cross-Compiling? Volker hat gerade gesagt, der Kernel muss PPC64 sein. Das heißt also, wir können nicht der normale GCC verwenden, wobei der Pin dabei ist, sondern müssen dann den eigenen nehmen. Es gibt ja viele fertige Bootes gerade für diese Plattform, außer eben den billiger SUSE Enterprise Server. Und ja, muss mir dazu noch was sagen. Also, und wichtig ist eben auch, dass noch weiterhin 32-Bit PPC-Programme benutzt werden können. Und deswegen konnte mir relativ früh bei dem Patcher von GCC, Bin und Tilz und was weiß ich aufhören, wenn wir ja nur den Kernel übersetzen musste. Eigentlich ziemlich unstressig. Ja, also, so kurz, da kommt man in 4 Schritten zum Ergebnis. Na, holt sich die Source von Binotils, nutzt sie in Packer, gibt dann für welche Plattform das sie haben will und packt sie. Dann, ja, das ist halt nicht so einfach. Eigentlich. Dann kommt GCC dran, den muss man ohne Shared-Libraries kompilieren. Wichtig davor wäre, dass man den Pfad neu anpasst, dass der GCC die neue Binotils nimmt und nicht die für die normale Plattform. Dann kommt was sehr Wichtiges, GNU-libc. Die braucht man allgemein eigentlich schon, wenn man irgendwelche PPC-64-Programme kompilieren will. Und dann kommt der Abschluss, dann nimmt GCC und kompiliert den einfach, dass er Shared Libraries benutzt. Wenn das Ganze hier zu stressig ist, sind ja 4 Schritte, zu stressig, dann gibt es ein tolles Netlink-Paket, Toolchain Source. Ja, das wäre ganz toll, hätte es funktioniert, aber irgendwie ging das nicht. Also beim Stable ist, glaube ich, der GCC 3.0 dabei. Und ja, GCC 3.0 ist nicht so für PPC 64 gedacht, sagen wir es mal so. Und beim Testing, ja, Testing sagt, glaube ich, schon der Name. Das ging nicht, das hat einfach abgebrochen. Dann, bevor man da irgendwas macht, entschließt man sich lieber die 4 Schritte zum Nummer. Ist ja auch schwierig. So, also, wie haben wir das kurz gemacht? Also, wie Volker schon gesagt hat, mit dem Mac geht 3.0 als Ausgangsplattform. Und da war ja schon ein PPC 32 Prozessor drauf, also einfach auf 4 Sets und fertig. Dann haben wir dann die Binutils, muss das aus dem CVS sein. Die Stable-Version, na, die konnte ja nur kein PPC 64, weil das jetzt so verbreitet ist, und war zu dem Zeitpunkt, jetzt ist es ja, hat jeder gehört. Und nachdem man die Binutils kompiliert hat, hat man durch GCC, auch damals noch CVS, jetzt kam das GCC 3.2 Name und musste den Patcher, die Patches standen auf Penguin PPC 64 auch. Und die ging dann relativ problemlos anzupassen. Man hat nur die auf den Tag achten müssen, wo man das auscheckt hat, GCC, also 1 Tag später und fertig. Also ging nehmen. Ja, und nachdem man diese 3 Schritte einfach gemacht hat, war ich schon fertig. Denn jetzt konnte man zu der Kernel kompilieren, sprich, da ja die PPC 64 PPC 32 Programme unterstützt, braucht man kein 64 GNC, weil man zu dem Zeitpunkt, glaube ich mal, noch keine solche Programme kennt oder benötigt. Und sprich, das war's. so relativ. Ah, genau. Was für Programme sind Benutzer? Erstmal sehr, sehr viele. Ja, dann mal die wichtigste davon. Patch, ja, um das Ganze zu patchen. GCC, ja, man muss das jetzt auch irgendwie kompilieren. Wget, ja, zum Runterladen, sehr wichtig. Und natürlich Vim. Ja, und dann haben wir nur so ein paar Informationen, wo man den Informationen zu den... Okay. Ja, also noch ein paar Informationen auf linux.ppc64.org. Findet man eigentlich alle Patches, die man braucht. Man findet auch nochmal die komplette Anleitung, so mit dem Durchgang, ein bisschen ausführlicher. Und auf Englisch findet man da auch. Und noch eben nur die Patches. Und ja, es findet sich da drauf auch ein Link zu SUSE Enterprise Server 7. Falls man keine Lust hat, das so zu machen, sondern 3000 Euro übrig hat und die unbedingt loswerden will. Und natürlich Google, ja, da gibt man am besten Linux, PPC64 und Kernline vielleicht. Und dann wird man eigentlich zum Ergebnis kommen. Ja, das Ganze ist also relativ unspektakulär, was sie gemacht haben. Und deswegen bin ich auch schon fertig.
Marketing-Blabla dazu. Es gibt auch tatsächlich eine PDF-Datei, wo man sich das Ganze dann als Bild und so weiter anschauen kann. Das hat der Folge ja vorher eigentlich auch schon gezeigt, wie das Ding aussieht. Eigentlich sonst etwas stylischeres Powerbrick-Gehäuse oder dann die andere Version hier zum Einbau in der Server-Rack. Die zwei Dinger sind technisch innen drin identisch. Auch vom Lieferumfang und mögliche Ausbaustufen. Es gibt nur einen einzigen Unterschied. Für dieses Modell hier sind von IBM auch bessere Grafikkarten für professionelle 3D-Verarbeitung erhältlich, für dieses Modell nicht. Obwohl das technisch auch laufen würde, aber der Grund ist wohl, dass IBM davon ausgeht, manche Leute stellen sich sowas als Grafik-Workstation neben den Schreibtisch und sowas nicht. Also, Zweiteres finde ich nachvollziehbar, das würde ich mir nie als Grafik-Workstation in den Schreibtisch stellen, aber das ehrlich gesagt auch nicht. Gut. Dann muss man da wieder zurück. In dieses spezielle Modell 6E4 und 6C4 lassen sich bis zu 4 solche Power-4-Prozessoren einbauen, wobei es dann 2 dieser Doppelprozessoren sind, also das Bild, das Volker vorher gezeigt hat. In der einfachsten Ausstattung haben sie sozusagen einen so einen kastrierten Prozessor drin, der dann das einen Prozessor auf dem Chip hat. Normal sind eben 2 und davon 2 Stück. Das Ding ist optimiert eher für so servermäßige I/O-Sachen von der Hardware, wie eigentlich fast diese ganzen Midrange-Sachen. Preis, ich habe bei dem IBM-Konfigurator ein bisschen rumgeklickt, 18.000 Euro bis 50.000 Euro, natürlich netto, also plus Mehrwertsteuer, Versandkosten und so weiter, was dazugehört. Aber AIX ist standardmäßig dabei. Das wahnsinnig tolle Betriebssystem. Ich glaube, es hat nicht mal ein Top, hast du erzählt, doch, sowas in diese Richtung. Also eigentlich alles, was man normalerweise braucht, läuft nicht drauf. Eins. Alternative, SUSE Enterprise Server, Version 7. Hier haben wir den Preis, 2.958 Euro, immerhin 0 Cent. inklusive Mehrwertsteuer, aber ich weiß nicht, ob sie Versandkosten noch berechnen würden. Erste CPU, ein Prozessor, CPU-Konfigurationen größer eine CPU oder höhere Stückzahlen auf Anfrage. Der Volker hat da, glaube ich, ich habe auf jeden Fall auf der CeBIT mal versucht, da von den SUSE-Pinguinen, die da rumstanden, und auch von den IBM-Leuten eine Aussage zu kriegen. Die Leute von IBM sagen, Linux auf P-Series wird nicht von der IBM selber, sondern nur über die Partner verkauft, und das sind zurzeit SUSE und Red Hat. Red Hat hat es angekündigt in Entwicklung, die arbeiten noch nicht so lange dran wie SUSE. Im Gegensatz zu den Patches, die SUSE veröffentlicht, behauptet Red Hat, die Patches, die sie veröffentlichen würden, ohne Probleme kompilieren. Ich habe mir bloß noch nicht angeschaut, weil die gab es damals, als wir das probiert haben, noch nicht. Ja, das ist also das, was SUSE da liefert. Zum Ausprobieren war uns das einfach ein bisschen zu teuer. Wenn einer von euch das gesponsert hätte, wäre es natürlich anders gewesen, aber gut. Inzwischen eben auch Red Hat und wichtige Allianzen auf der Seite von IBM, von diesem P-Series Server, steht auch noch SCO mit drauf, die IBM ja gerade verklagt haben, weil angeblich IBM vom SCO Unix, die mal diese ursprünglichen Unix-Quellcodes aufgekauft haben, alles rausgeklaut hätte. Vielleicht als kurzen Einschub, also es gab mal so ein Ur-Unix und über sieben Umwege hat SCO das übrigens auch mal unter dem Namen Caldera firmiert, den Namen SCO haben sie auch aufgekauft, da die Rechte dran gekauft, und obwohl der SCO-Server, das SCO-Unix bis maximal 4 CPUs skaliert, wirft SCO IBM vor, dass sie die Erweiterung von Linux auf Multiprozessor, besonders weil Linux auf manche Maschinen über 30 Prozessoren auskaliert, dass das IBM aus dem SCO-Quelltext geklaut hätte und damit eine Lizenzvereinbarung gebrochen. Zum einen hat SCO, beziehungsweise damals hießen sie noch Caldera, an Alan Cox ein Multiprozessor-Board leihweise zur Verfügung gestellt, und damit hat die Firma selber unterstützt, dass Linux überhaupt Multiprozessor unterstützt. Und da hat IBM mit Linux noch gar nichts am Hut gehabt. Und zum anderen hat IBM so schöne Sachen wie Non-Unified Memory Access und 32 CPUs und ähnliches da reingesponsert, was das SCO Unix gar nicht selber kann. Aber IBM soll geklaut haben. Also eine der kleinen Ungereimtheiten in dieser lustigen Klage von SCO gegen IBM. Ich glaube, der schönste Kommentar dazu war, SCO will wirklich Selbstmord begehen. Und die Übernahme schmackhaft machen, dass IBM sie ganz schluckt. Das könnte auch noch sein. Ja. So, außergerichtliche Einigung nach dem Motto, wir klagen euch nicht in Grund und Boden, dafür schnabulieren wir euch ein, so ungefähr. Also, dass IBM die Firma einfach schluckt. Dieser Rechner, dieses Modell, das da in Edios stand, das hatte auch einen DVD-Brenner. Der konnte also CDs lesen, konnte DVDs lesen und konnte DVDs brennen. CDs konnte nicht brennen, weil es ist ein DVD-Brenner. Also an einem Rechner für 17.000 Euro muss man dann am Brenner sparen, weil, ja. Das könnte sein. Ja gut, der kann auch für Linux dann 3 Kilo hinlegen. Das war auch so der Kommentar. Das war auch einer der Kommentare von seinem SUSE-Vertreter auf den CeBIT, warum das Ding so teuer ist. Weil wer so teure Rechner kauft, da kommt es dann auf das Geld auch nicht mehr an. Es ist übrigens nur der Enterprise Server 7 bisher dafür erhältlich. Der Enterprise Server 8, der zum Beispiel für Itanium und AMD 64-Bit und ähnliches für so hübsche Preise, so um die 500 Euro rum und dann andere Architekturen 1000 Euro erhältlich ist, gibt es dafür noch nicht. Den haben sie noch nicht umgesetzt, anscheinend weil es wirklich keiner kauft. Gut. Ich habe mich an die Aufgabe gemacht, das Zeug, was die zwei mir so schön vorgebacken haben, an Kern und sowas, dann wirklich auf die Maschine drauf zu packen. Erstmal musste ich mich damit auf dem Firmware beschäftigen. Das entspricht von der groben Aufgabe her dem BIOS beim PC. Also wenn ich das Ding einschalte, dann kommt erstmal das BIOS zum Zug beim PC, beziehungsweise auf dem Rechner die Open Firmware, initialisiert die ganze Hardware und so weiter. Das ist ein Standard, der ursprünglich von Sanmal entwickelt wurde, inzwischen ein IEEE-Standard ist von mehreren Herstellern. Auch Apple hat es auf den neueren PowerPC-Maschinen drauf. Open Firmware hat auch einen, wo ist meine Maus hin? Eigenen Song, den wollte ich gerade noch mal kurz. Moment, den habe ich doch irgendwie schon. Der musste hier eigentlich.
Firmware, open firmware, is appropriate technology. Features, test of duties, hierarchical dev info tree, export, using Emacs key, save in the RAM if you please. With your open firmware, you can fix a bug in no time. Bring the kernel up in no time. With half a hand, no time.
Ja. Also, wegen dieser Song hier Kopfschmerzen gemacht hat, das ist so eine kleine Revanche für die Kopfschmerzen, die ich zwischendurch bei einem Versuch gekriegt habe, das zu installieren. Aber immerhin, Open Firmware ist die einzige, der einzige Firmware-Standard, der einen eigenen Song hat.
Der ist jetzt raus.
Microsoft hat noch keinen Firmware-Standard gemacht. Aber
die machen gerade einen Aussprichwörter.
Ja. Gut, also Open Firmware initialisiert die ganze Hardware, klappert die ganzen Buffse ab, was da für Geräte dran sitzen. Es lädt und startet das Betriebssystem. Es ist in einer hübschen Programmiersprache namens Forth implementiert. Und ist deswegen auch frei programmierbar.
Schabit! Ja. Weißt du, ob das irgendwas mit dem Sun Boot Monitor zu tun hat? Weil der ist ja auch in Force programmiert.
Sun hat Open Firmware auf
Open Firmware.
Bei also Sun nennt sich das Open Boot, also sozusagen die Open Firmware Implementierung von Sun. Also
ist es das alte Sun-Zeugs mal bis
zu. Sozusagen, ein bisschen aufpoliert wohl, aber. Also sie schreiben auch auf der Webpage ganz stolz, dass Sun da über 1 Million Open Firmware Workstation und Server verkauft hat. Inzwischen könnte Apple stückzahlmäßig da schnell aufholen, glaube ich, was Open Firmware Lizenzen betrifft. Aber Sun hat das sozusagen groß gemacht und dann lizenziert. Frei programmierbar, ich habe mir zutragen lassen, es gibt eine Open Firmware Tetris Implementierung, wo man also auf dem Rechner ohne Betriebssystem und sonst was dann in der Open Firmware Tetris spielen kann. Das Ding ist aber wohl relativ langsam, weil die Port-Interpreter halt nicht so wirklich schnell ist. Ich glaube, diese P-Series, die hat auch so irgendwas um die 5 bis 10 Minuten immer gebraucht, bis der Open-Firmware-Punkt mal da war nach dem Entscheiden. Also so viel zum Thema schnelles Starten. Wäre ideal für ein Handy oder PDA oder ähnliches, wenn es klingelt, mal 5 Minuten warten. Kleine Ankündigung, nächsten Monat in meinem Flunix-Vortrag werde ich ein Betriebssystem vorstellen, das typischerweise unter einer Sekunde bootet, mit einem eigenen BIOS in etwa einer Sekunde inklusive BIOS. Also Rechner einschalten, eine Sekunde später ist der Kommandoprompt da. Vorteil von dieser Open Firmware, Plug-and-Play Plattform unabhängig. Das heißt, ich mache auf meine Controllerkarte in das Flash-ROM einen Open Firmware-Code in Forth. Und egal, ob ich das in den Mac oder in den IBM oder in den Sun oder ähnliches reinstecke, die Maschine kann davon booten und damit starten, ohne dass ich einen eigenen Treiber dafür machen muss.
Wo ist das geschrieben?
Hat die Mac Open Firmware keinen?
Das ist ein sehr schönes Logo.
Ja. Also das ist zumindest die Idee dahinter. Wie immer, ein Standard wird deswegen gemacht, damit ihn jeder nicht implementiert, sondern bloß behauptet, er hätte ihn implementiert. Gut. Was wir machen wollten, war eine Netzinstallation, weil fertige Bootmedien für das Ding gab es nicht, außer eben das Ding von SUSE, das wir nicht wollten. Für Debian gibt es bloß 32-Bit Boot-CDs, für Macs und ähnliches gedacht. Und die laufen da nicht, weil da der falsche Kern drauf ist. Eine eigene CD zu packen mit zigmal Fehlbrennen und versuchen, geht nicht, war uns dann auch zu viel Arbeit, haben wir gedacht, macht man eine Netzinstallation. Da gibt es auch nette How-To's. Es gibt ein schönes How-To für 32-Bit-Maschinen, an das habe ich mich gehalten. das hat relativ gut funktioniert. Also Doku passt wie immer nur fast. Das kommt dann danach, was dann noch alles nicht funktioniert hat. Aber anhand dieser Doku bin ich dann relativ gut durchgekommen. Voraussetzungen, sei es Bootnet, DHCP und Bootp-Server und TFTP-Server habe ich alles aufgesetzt dann passend. Passendes Boot-Image auf dem Server, das habe ich mir gebaschen aus dem Kern, den wir die zwei geliefert haben und dem 32-Bit-Installationssystem von Debian. Theorie, dann geht alles ganz einfach. In der Praxis hatte ich den Eindruck, die haben einen Mörbevertrag mit Aspirin. Ja, also du kannst vom Glück sagen, dass du stabile Tischkanten hast. Das war die Theorie, das ist die Praxis. Laut Booten, wenn man den Rechner einschaltet, kommt irgendwann für ein paar Sekunden das SMS-Menü, System Management Screen oder sowas in dieser Richtung. Hat also nichts mit Short Message Service zu tun. Und da muss man F8 oder bei einem angeschlossenen ASCII-Terminal die normale 8 drücken, um in das Open Firmware-Menü zu kommen. Jetzt haben wir die Maschine gebootet, sowohl Kaltstart als auch Warmstart. Die Stelle mit dem Menü kam einfach nicht.
Das war halt sehr schnell.
Der hat es nicht, die war gar nicht da. Wir sind dann draufgekommen, oder ich bin draufgekommen, wenn man den Rechner ausgeschaltet hat, kann man über, also in Anführungszeichen ausgeschaltet, das ist bei den ATX-Rechnern, da gibt es dann so einen Management-Prozessor, so Systemmanagement-Geschichten, der also auch läuft, wenn der Rechner unter Strom ist, aber eigentlich abgeschaltet. Und da kommt man mit der Serien-Schnittstelle an das Ding ran, wenn der Rechner ausgeschaltet ist. Also man muss den Rechner runterfahren, aber angesteckt lassen, dann kommt diese Management-Konsole über Serien-Schnittstelle mit dem Terminal hin. Und da kann man dann dieses Menü aktivieren, wo in der Doku so schön drin steht, drücke 8 oder F8. Wenn man dann das Menü aktiviert hat und den Rechner wieder hochfährt, das kann man sogar von der Management-Konsole machen, indem man sich durch drei Menüebenen hangelt und sagt Power On. Oder man drückt alternativ 3 Sekunden auf den Power-Knopf, dann fährt er wieder hoch und siehe da, dieses Menü kommt. Man kann F8 drücken und landet im Open Firmware Boot-Menü.
Wie kommt man auf diese Idee?
Mir ist es aufgefallen, als ich den Rechner runtergefahren hatte und dann an dem Terminal mal einfach aus irgendwie Spielerei Return gedrückt, dass dann prompt kommt. Nein, für den Serviceprozessor war kein Netzwerkanschluss da. Der hat zwar zwei Netzwerkkarten gehabt, aber keinen für den Serviceprozessor. Das Ding kostet ja auch nur 17.000 Euro und nicht 170. Open Firmware, nächster Streich. Das soll, die Open Firmware holt den Bootloader und der Bootloader holt dann den Kernel und die Init-RD über Open Firmware. Funktioniert normalerweise so, also die Open Firmware schickt einen Boot-Pay-Request raus und kriegt zur Antwort solche Sachen wie Gateway, IP-Adresse und die Adresse eines TFTP-Servers und den Namen des zu ladenden Images. Dieses zu ladende Image ist der Bootloader und der wird dann geladen und angesprungen. Und der Bootloader macht jetzt nichts anderes, als der Open Firmware den Dateinamen vom Kernel und von der Init-ID zu geben und sagt, hol das auch. IBM, also ich habe selber einmal versucht, ging schief, dann bin ich in der Mailingliste auf was gestolpert. IBM baut eine Open Firmware, der ich zwar den neuen Dateinamen gebe, den er holen soll, aber er nimmt wieder den alten, den er von dem Boot-Pay-Request hatte. Das heißt, er holt nochmal den Bootloader als Kernel-Image und nochmal den Bootloader als Init-RD und sagt dann, ja, ich habe es geholt. Und es funktioniert leider nicht so ganz. Da bin ich aber auch dann, habe ich auch die Lösung im Netz dazu gefunden. Es gibt ein make-z-image.init-RD, das auf diesen Power-PC-Architekturen funktioniert. Der bastelt aus dem Bootloader, dem Kernel-Image und dem Init-RD-Image ein Komplett-Image, in dem alles drin ist und das sozusagen angesprungen wird, alle drei Sachen entpackt und dann dem Bootloader sagt, ja, da hast du die anderen Sachen. Es gibt dafür einen schön dokumentierten Pfad, das ist irgendwo in dem PowerPC 32-Bit-Verzeichnis, ein passendes Unterverzeichnis, drei Ebenen drunter. Beim PowerPC 64 funktioniert dieser, existiert der Pfad nicht. Denke ich, okay, man legt den Pfad halt an, kopiert es da rein. Er sagt, kein Init-RD-Image gefunden. okay, rumprobieren, durch die Makefiles schauen, ähnliches, bis man irgendwann herausfindet, dass bei PowerPC 64 dieses Init-ID-Image mit einem anderen Namen direkt im Hauptverzeichnis dieser Architektur liegen muss und nicht mit dem dokumentierten Namen im Unterverzeichnis wie bei PowerPC 32 der Fall. Wenn man das dann gemacht hat, dann hat man ein Image, das tatsächlich gebastelt wird und das dann, ja, Trial and Error führt zur Lösung, dann hat man alles in einem Image drin. Wunderbar. Praxis Open Firmware 3. Open Firmware holt jetzt also dieses tolle Dreifach-Boot-Image, in dem alles zusammengeklatscht ist. Das Image ist aber doch relativ groß. Ich glaube, das waren irgendwas um die 12 Megabyte oder sowas, Kern und Init-ID und so weiter. Das heißt, es braucht ein paar Sekunden. Noch dazu ist das TFTP-Protokoll nicht sonderlich schnell. Es funktioniert so nach dem Motto, schick mir den ersten Block, dann schickt der Server den ersten Block, dann überlegt der Rechner eine Weile, dann sagt er, schick mir den zweiten Block. Also nicht so wie bei TCP, wo einfach mal losgeschickt wird und der dann hinterher bestätigt oder so. Das heißt, wir haben so ungefähr 500 Kilobyte pro Sekunde über ein 100 Mbit-Netz übertragen. Das braucht also einige Sekunden. Der Server, der das Ding liefert, ist ein Linux-Server. Linux hat die Eigenschaft, den Arch-Cache ab und zu aufzufrischen. Also wenn so ein ARP-Eintrag eine bestimmte Zeit alt ist, schicke ich mal einfach so auf Verdacht an den passenden Rechner direkt adressiert eine ARP-Anfrage, ob die noch aktuell ist. Normale Rechner schicken dann die Antwort zurück. Open Firmware ist aber buggy. In dem Moment, wo ich in diesen TFTP-Modus reingehe und versuche, das Image zu saugen, alles, was nicht direkt adressiert ist, also zum Beispiel normale ARP-Requests, wenn ein Rechner noch unbekannt ist, was an Broadcast-Adresse geht, wird einfach ignoriert. Alles, was direkt an diesen Rechner geht, muss ein TFTP-Paket sein, weil sonst ist ja nichts los auf dem Netz. Und da Linux die Refresh-Anfragen für den ARP-Request aber zuerst direkt an den Rechner adressiert, so nach dem Motto, da brauche ich nicht die anderen mit einem Broadcast belasten, kriegt die Open Firmware den Schluck auf und bricht bei diesem ARP-Request ab. Weil da kommt ein Paket, das kein TFTP-Paket ist, irgendwas stimmt da nicht. Das heißt, die stellt sich so ungefähr 2,5 Minuten auf die Hinterbeine und tut gar nichts und meldet dann Download failed. Und es braucht so 2-3 Minuten, bis der das Ding geladen hat. Die einfachste Lösung mit ARP-S, Client-IP, Client-Mac-Adresse auf dem Server ganz einfach diesen ARP-Eintrag statisch in die Tabelle reinhauen, nach dem Motto friss und stirb und frag nie wieder nach, das stimmt schon so. Und dann hoffen, dass nicht irgendein anderer Rechner im Netz während dieses Downloads auf die Idee kommt, er könnte da eine ARP-Anfrage stellen.
Du hast schon gesagt, Open Firmware macht auf jedem Standort Target Pray.
Ja, so etwa. Und nachdem von den anderen Rechnern im Netz niemand was wusste, also bei uns von diesem Server, wir hatten DHCP und TFTP und alles auf derselben Maschine laufen, die war mit diesem ARP-S ruhiggestellt und alle anderen Leute hatten sich tunlichst zu hüten, diese IBM-Maschine anzupingen oder ähnliche Scherze zu machen, haben wir es tatsächlich in fast allen Fällen geschafft, ohne Abbruch dann, dass der das Image auch gesaugt hat. Das war leider noch mehr als einmal notwendig, aber so hat es dann funktioniert. Das ist übrigens auch in dem How-To dokumentiert, also diesen Fehler, den ich selber auch reproduziert habe, aber der war aber schon bei den älteren Power-3-Maschinen von IBM vor 3-4 Jahren präsent, weil aus dem How-To raus habe ich das und ist jetzt immer noch so.
Man kann ja sonst IBM ein bisschen zu lange mit Microsoft-Code.
IBM heißt IY Macintosh und vielleicht hilft es was. Dann, ich sehe schwarz steht hier, der Open Firmware Framewacher Treiber funktioniert nicht richtig. Sobald nämlich der Kernel, also der Kernel läuft, die ersten Logmeldungen gibt er wohl direkt über die Open Firmware aus, als Textkommando oder ähnliches. Da kommen ein paar Textzeilen und dann kommt Initializing Framewacher, dann wird der Bildschirm schwarz. Und bleibt schwarz. Dunkel. Ja. Lösung, die serielle Konsole, gut, die hatten wir von vorher eigentlich schon dran, für dieses komische Systemmenü, wo wir da rumgetestet hatten. Ein Linux-Kernel den hat man zum Glück vorher schon auf Verdacht mit serieller Konsole kompiliert, aber nochmal neu booten müssen, um eben einen Boot-Parameter mitzuteilen, dass der die serielle Konsole nimmt. Zu den Booten muss man jedes Mal einen ungefähr 60 Zeilen langen, ziemlich wirren PCI-Pfad von dem passenden Netzwerkgerät mit angeben. Das hatte ich mir auf dem Zettel rausgeschrieben, also es war jedes Mal schon mal eine Minute oder eineinhalb, bis ich das sauber richtig getippt hatte. Das Schöne ist, wenn man sich bei dem Pfad vertippt, dann versucht er trotzdem zwei Minuten oder noch länger da irgendwas zu machen, bevor er dann irgendwie sagt, er tut gar nichts. Oder er sagt einfach okay und tut gar nichts, obwohl mein Gerät angegeben hat, dass gar nicht existiert. Also. Aber da waren wir dann immerhin schon mal so weit, dass sich das Installationsdiskmenü von Debian gemeldet hat. Das heißt, wir hatten tatsächlich auf dieser Power4-Maschine eine Debian-ID am Laufen, dieses Installationssystem. Das heißt, wir hatten erfolgreich zumindest schon mal PowerPC-Linux-Programme auf dieser Maschine, aus diesem RAM-Disk halt jetzt am Laufen. Das heißt, das war in dem Moment sozusagen der erste größere Freudensprung. Da ging so ein kleiner Aufschrei bei uns durch die Truppe. Und das war so nach dem Motto, jetzt wird es dann wohl doch klappen, weil wir hatten User Space Programme da am Laufen, der Rest kann sich dann bloß noch um Kleinigkeiten handeln. Der Debian-Installer meldet, deswegen hat keine Platte drin. Wir sollen doch bitte passende Treiber laden. Wir hatten in dem Kernel die passenden SCSI-Controller-Treiber nicht drin. Was das Init-AD-Image an Modulen mitbringt, funktioniert auch nicht wirklich, weil das sind 32-Bit-Kernel-Module, die funktionieren in dem 64-Bit-Kernel nicht. Wobei die Modules, also Insmod, Modprop und so weiter, sind eines der wenigen Programme, die man auf dem 64-Bit-Kernel wirklich als 64-Bit-Software kompilieren muss. Das heißt, die Version, die da von der Init-AD dabei war, die hätte auch nicht funktioniert. Also, Kernel neu kompilieren. Ich habe einfach mal, nachdem ich nicht genau wusste, was da drin steckt, alle einigermaßen nach passender Leistung aussehenden SCSI-Treiber einkompiliert. Hinterher so Stück für Stück 6 von den etwa 20 wieder rausgeschmissen, weil ich nicht durchkompiliert habe. Dann hatte ich also so ungefähr ein Dutzend Treiber da drin. Dann hat es durchkompiliert. Und dann nochmal über das Netz booten und so weiter. Und dann hatte ich tatsächlich ein paar Platten gefunden. Und auch CD-Laufwerk und so weiter, alles was da war. Also dann war die Debian-Installation fast wie auf einem normalen PC möglich. So mit Partitionieren und Tastaturtreiber wählen und Swap-Partition anlegen. Und so, wenn jemand schon mal Debian auf dem PC installiert hat, funktioniert fast genauso. Bis auf eine Kleinigkeit, dieses Init-AD-Image will natürlich den Kern installieren von dieser Init-AD. Das ist ja ein 32-Bit-Kern. Das funktioniert nicht so ganz, das heißt, ich muss den 64-Bit-Kern, den ich selber kompiliert habe, unterjubeln. Dieses Mal aber die ursprüngliche Fassung ohne RAM-Disk und Bootloader vorne dran. Zusätzlich ist es so, dass nach dem, was ich im Netz gefunden habe, diese HTTP-Installationsmethode, also Installation übers Netz bei PowerPC auf den IBM-Maschinen manchmal etwas fehlschlägt. Empfohlen wird ganz einfach diese Base-Steps-Tab von Hand per wget holen. Da ich eh den Kernel holen musste, war das dann auch kein Problem. Ich habe einfach die C-Partition gemountet, mit wget die beiden Sachen geholt. Also von diesem RAM-Disk-System raus, wget funktioniert da recht gut. Und dann der Installation gesagt, nichts holen, sondern Kern- und Basissystem aus dem bereits gemounteten entnehmen. Das sind diese Dateien. Die Installation hat funktioniert. Wenn man das dann so weiter installiert, kommt irgendwann der Punkt, macht das System bootfähig. Normalerweise auf dem PC ist das Lilo oder für die Leute, die etwas exotischer sind, sowas wie Grub oder so. Die Yamut-Version dieser Init-AD funktioniert nicht auf IBM-Power-PCs, also auch auf den Power-3-Maschinen von IBM nicht so wirklich. Das heißt, man hat ein neu installiertes Debian und das bootet nicht, weil der sagt, keine bootfähige Partition da. Die Lösung, wir booten nochmal übers Netz, aber sagen ihm dieses Mal als Root-File-System nicht die RAM-Disk, sondern die SDA3 und die Init-RAM-Disk, die ihm mitgegeben wird, die soll er einfach ignorieren. Installieren dann per apt-get-update, apt-get-upgrade die Yaboot-Version aus dem Unstable, lassen den Yaboot werkeln, und dann haben wir einen Debian drauf auf dem Rechner, das auch tatsächlich bootet. Wenn man jetzt in der Open Firmware noch einträgt, dass er von dieser Festplatte booten soll, dann macht er das auch ohne nachzufragen beim Booten. Der Rechner lief, ich habe etwas Kopfweh gehabt und ein paar Wochen später hat der Folger bei irgendwelchen Versuchen mit einem F-Disk die Partitionstabelle abgeschlossen und die Maschine hat wieder nicht gebootet.
Manuell schon
noch. Ja, manuell, also. Man konnte es von Hand noch booten, aber mit manuell ergeben wir nicht mehr, kann er wieder übers Netz geholt werden. Kann von der Platte, aber das war ein bisschen später wieder.
Du musst es halt ein bisschen längere.
Also,
ja. Mein Gott, du bist ja
gut. Ja. Das ist jetzt so das, was wir alles noch nicht gemacht haben. Ein sauberes Build-System, also Native 64-Bit-Compiler auf der Maschine basteln. Da haben wir ein Stück weit angefangen gehabt, aber die Maschine ist dann zu IBM wieder zurückgewandert. Das haben wir also noch nicht so sauber gehabt, dass wir damit zufrieden gewesen wären. GDC 64-Bit übersetzen, das hat man auch schon ein Stück weit. Kleine Beispielprogramme wie Hello World oder sowas sind dabei gelaufen. Modutils anpassen, dass Modprobe, LS-Mod und so weiter sauber läuft. Und dann Debian-Basissystem auf 64-Bit ziehen, dass also wirklich Debian-Basissystem alles richtige als 64-Bit läuft. Wenn du willst, kannst du dann. Dann passendes Installationsimage für Netzwerkinstallation, CD und Floppy basteln in einem Status, dass man es auch veröffentlichen kann. Eventuell einen eigenen Debian-Flavor gründen und dem Debian-Projekt eine Maschine spendieren, wo die drauf entwickeln können und die in ihre Compile-Farm stellen können für diese Sachen. Es gibt das Problem, weil es ja eine sozusagen eine zweigesichtige Architektur ist. Es laufen sowohl 32 als auch 64-Bit-Binaries drauf. Und die Libraries haben alle denselben Namen unter den verschiedenen Architekturen, muss man mit den Pfaden was machen. Da gibt es jetzt irgendwie so eine Art Agreement, dass unter lib und lib 32 und 32-Bit-Versionen liegen und unter lib 64, also in einem eigenen Verzeichnis, die 64-Bit-Versionen. Da sind aber die ganzen Debian-Sourcen und so weiter für PowerPC gesehen überhaupt nicht drauf angepasst, weil da gab es bisher bloß 32-Bit. Kleine Hoffnung besteht daraus, dass auf Itanium und Spark, wo Debian läuft, schon diese Dualität existiert und dass er nicht.
Spark? Bei Spark weiß ich es nicht, bei Itanium 2 auf keinen Fall, das ist alles wieder 60-Bit, entsprechend gibt es eine
Mitte. Ah ja, bei Itanium, ich glaube, das ist die Emulation dann für die 32-Bit, aber es kann sein, dass Debian die nicht drin hat. Aber auf jeden Fall, dass es sozusagen solche Architekturen schon gibt. Bei Spark ist definitiv, ich weiß nicht, wie es bei Debian ist, aber es gibt definitiv diese Konvention, slash lib sind die 32-Bit und slash lib 64 die 64-Bitigen. Und alles, was sich sauber auf Spark 64-Bit kompilieren lässt, kommt also damit klar. Also es wäre wohl kein hoffnungsloser Fall, aber es wäre noch ein bisschen Arbeit sozusagen. Jetzt weiß ich nicht, falls du da noch was sagen willst dazu. Ansonsten ist mein persönliches Fazit. Viel Chaos, alles halb so schlimm unterm Strich. Viel gelernt, viel Spaß. Sponsor gesucht in jeder Hinsicht, wenn man so eine Maschine schenken will, gern. Wer Debian-Projekt sowas sponsern will, auch gern. Vielleicht sollten wir uns auch bei IBM bewerben, weil die haben, was ich gehört habe, in Böblingen eine Abteilung, die es eigentlich machen sollte und nichts auf Reihe kriegt. Ansonsten, wenn sich wieder so eine nette Gelegenheit ergibt, bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Ansonsten hätte ich hier noch meine Indie-Folie. Du wolltest dazu dann noch was sagen, oder? Dann schieben wir das ganz schnell.
Okay. So, zwei ganz wichtige Schlussworte. Die Leute in Böblingen waren nicht so begeistert, als ich dann gefragt habe, wir haben eine Woche gebraucht, wie lange braucht ihr jetzt schon? ja gut, also um es klar zu sagen, die Debian lief dann stabil, also es war zwar jetzt vieles eher Hack, erfreulicherweise passend zum Rahmen dieser Veranstaltung, aber es war dann trotzdem so, dass die Maschine tadellos lief und über Zeitrahmen von mehreren Monaten durchlief. Und die Prozesse segfolgten dann auch nicht rum oder so, also so schlimm ist es nicht. Sondern es liegt eben hauptsächlich daran, wie gesagt, dass die 32-Bit-PPC-Binaries problemlos zu erstellen sind und darauf problemlos laufen. Zum Zweiten, was will ich noch erzählen? Ach ja, wer schon mal PPC auf einer iSeries versucht hat, da gibt es im Prozessfilesystem von Linux dann die Möglichkeit, auf dieses schöne LED-Display vorne auch selber Text aufzuschreiben. Und wir haben dann noch, oder ich habe dann noch einen kleinen Kernel-Space-Treiber gemacht, der das als Device macht, dass man auch auf dieses LED-Display vorne an der Maschine natürlich beliebigen Text laufen kann, nicht nur aus dem Kernel-Space, sondern auch aus dem User-Space. Das ist dann das sogenannte Mietskatzen-Device geworden, weil es ja bekanntlich Watchdogs und Mice, also Mäuse gibt für Rechner, aber noch keine Katzen. Und wir die Maschine, passend zu den anderen Maschinen, die wir uns öfters mal so nach Tieren heißen, dann Black Cat getauft haben, weil er hat schwarze Mietskatze. Und entsprechend gibt es jetzt ein Mietskatzen-Device, der sowas unbedingt braucht. Wir wollten dann noch vorne auf das Display einen Port machen von, wie ist das Zeug? Blinkenlights. Aber irgendwie, da sind wir noch nicht dazu gekommen, also auch dafür wäre es ganz klassisch, Sponsoren zu finden, weil ich habe schon geguckt, man kann den Zeichensatz beliebig patchen, wenn man nämlich die Open Firmware flashen kann. Und dann kann man ja entsprechende Zeichen nehmen und kann da bestimmte Blinkenlights drauf portieren. Und auch dafür bräuchten wir dringend wieder so eine Maschine. Okay, danke schön.
So, jetzt geht die Videokassette dem Ende zu, habe ich gerade Zeichen gekriegt. Ein Vortrag eigentlich auch, mit einer Stunde, sagen wir mal etwas früher. Ja, hier noch kurz die Infos zum CCC für die Leute, die nicht so oft bei uns nah sind. Und die Wegbeschreibung zum Parascus Schwabenschule, wo wir nachher also dann die Postbier-Fragen stellen können. Also wenn jetzt weitere ganz dringende Fragen sind, kann man sie jetzt stellen. Ansonsten gerne nachher bei Parasco mit etwas Getränk, weil dann spricht es sich wieder etwas besser. Das wäre es von uns soweit. Ja. Eine logische Frage, was in welches Mikro geht?
Ich hatte den Eindruck, dass das letztliche Installieren viel schwieriger war, als den Kernel zu packen und die vorbereitende Maßnahme. Lag das jetzt am Vortragenden oder ist der Eindruck richtig?
Also es liegt wahrscheinlich daran, dass das vorher noch niemand gemacht hat, Debian auf so einer Maschine zu installieren und es dafür noch keine Doku, Hauto oder ähnliches gibt, die das beschreibt. Und eben dann halt ziemlich viele Sachen ähnlich sind wie in der Doku, aber nicht so, wie sie in der Doku geschrieben stehen und eben Sachen davon abweichen. Abgesehen davon habe ich natürlich von Open Firmware und von diesen großen Maschinen und so was vorher überhaupt keine Ahnung gehabt. Sonst sage ich, aber ich habe viel dabei gelernt. Und von IBM ist da also nicht wirklich viel Unterstützung zu bekommen und von SUSE so nach dem Motto, schiebt es mal Geld rüber, dann kriegt es das für einen Prozessor.
Das ja, aber die Frage ist, ob das Cross-Compiler wirklich so viel einfacher ist, als das Ding dann drauf zu werfen.
Also den Condor anzupassen, das war jetzt nicht so das große Problem. Also die meisten Patches haben funktioniert und üblich blieben vielleicht noch so 10 bis 15 Stellen, wo das Compilen hängen blieb und es waren mehr oder minder Dumpfbackenfehler. Also so, ach ja, hier ist noch ein if-def falsch, da brauchen wir diese Version vom vom Header-File. Und okay, das ist ein offensichtlicher Tippfehler, das kann nicht kompilieren. Ich sehe es ein und oh, das ist Write-Only-Code. Was machen die denn da? Keine Ahnung, kommentieren wir mal aus. Ihr kennt das ja, wenn man seinen Radiowecker zu Hause mal zerlegt, so als kleines Kind hat das wahrscheinlich jeder von uns mal gemacht, und man baut ihn wieder zusammen, dann ist der Effekt ganz lustig, ist erstens mal, es bleiben fünf Teile übrig, zweitens mal, der Radiowecker funktioniert selbstverständlich wesentlich besser als zuvor. So ist es einfach, also entsprechend analog war das mit dem Linux dann. Also ich glaube schon, dass Shabi schon ziemlich den Hauptorder hatte, weil so ein Kernel anzubacken, wie gesagt, das ging ganz gut, und ich glaube auch, die Entwicklungswerkzeuge zu backen, gut, da muss man ein bisschen Plan haben von dem, was man tut, aber dann geht das auch ganz gut, aber man muss die Maschine halt ein bisschen vergewaltigen, um dann eine Debian aufzukriegen. No.
Sonst Fragen? Oder richtig beantwortet von dir soweit? Dann gehen wir zum Bier über.